Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo und willkommen im Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, Crayon, Stable Diffusion, Midjourney. Es gibt so viele KI-Bildgeneratoren mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal rumgespielt habt. Wenn nicht, dann macht es einfach mal, weil das macht wirklich Spaß. Die sind mittlerweile so richtig gut. Manche nennen sich ja selbst, sogar ganz selbstbewusst, Kunstgeneratoren. Aber naja, bei aller Technikbegeisterung, da muss ich dann schon mal reinhaken. Also ich meine, Da Vinci, Carlo oder Hearst, um in der heutigen Zeit zu bleiben, oder auch in der Musik, ich nenne jetzt mal random irgendjemand, Tchaikovsky oder heute Eilish, die lassen sich doch nicht durch KI ersetzen. Oder doch? Ja, was meint ihr? Kann man bei dem, was künstliche Intelligenz produziert, wirklich von Kunst reden? Und was folgt aus der Antwort auf diese Frage? Darum geht es in dieser Hörsaalfolge.
KI ist aktuell schon offensichtlich in der Lage, Kunstwerke auf Augenhöhe mit den größten KünstlerInnen zu schaffen. Heute kann eigentlich jeder Teenager im Kinderzimmer schon Musik produzieren. Durch KI wird es eben noch viel einfacher und billiger und schneller möglich sein. Aber was ist eigentlich Kunst? Was ist eigentlich KI? Kunst erfordert Freiheit und das kann KI per se nicht. KI ist ein Medium zum Kunstschaffen, aber im Grunde ist sie halt nichts anderes als ein Pinsel, irgendein Werkzeug, mit dem man Kunst schaffen kann. Das ist Kitsch und keine Kunst. Aber KI verändert den Kunstmarkt. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Was passiert da?
Ja, das fragen wir uns jetzt hier im Hörsaal. Gleich hört ihr einen Vortrag von Dorothea Winter zum Thema. Sie ist Philosophin und lehrt, forscht und schreibt zu Digitalisierung und KI. KI und Kunst und KI und Ethik gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humanistischen Hochschule Berlin und sie promoviert gerade an der HU Berlin zu Intentionalität und künstlicher Intelligenz. Ja, und auf sie aufmerksam geworden sind wir, weil sie uns angeschrieben hat tatsächlich. Wir haben uns dann ihre Arbeit angesehen und auch ihr neues Buch, KI, Kunst und Kitsch heißt das. Und was ich so toll an dem Buch fand, war, dass es einfach verständlich ist und nicht, wie so oft bei solchen Themen, so krass kulturpessimistisch voreingenommen. Und weil es viel, viel Futter bietet, um kontrovers über dieses Thema zu diskutieren. Deshalb haben wir Dorothea dann gebeten, einen Vortrag zu KI und Kunst zu halten, extra für den Hörsaal, also extra für euch. Ja, und das hat sie gemacht. Was ist KI? Was ist Kunst? Was bedeutet es, wenn KI nun Kunst produziert oder Kitsch eben, je nachdem, wie ihr es bewertet? Und was hat das mit uns zu tun? All das ordnet sie für uns philosophisch ein und formuliert am Ende noch Forderungen. Erstmal geht es aber mit etwas Musik los. Viel Spaß!
Haben Sie das Musikstück erkannt? Das war der letzte Teil von Beethovens 10. Sinfonie, die unvollendete. Falls Sie das Musikstück noch nie gehört haben, dann geht es Ihnen wie Beethoven selbst. Dieses Stück ist ungefähr 200 Jahre nach seinem Tod entstanden. So, und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie ist das denn möglich? Also, die unvollendete ist nämlich inzwischen vollendet worden, aber nicht von irgendwelchen Beethoven-Superexpertinnen oder irgendwelchen plumpen Beethoven-Fälschern, sondern von künstlicher Intelligenz, also KI. Und zwar anlässlich des 250. Geburtstags des Bonner Komponisten hat ein deutsches Kommunikationsunternehmen, ich sage jetzt mal keine Namen, um keine Werbung zu machen, ein internationales Team von Musik- und KI-ExpertInnen beauftragt, das eine KI mit dem kompletten Oeuvre von Beethoven und vielen Stücken auch seiner Zeitgenossen gefüttert hat. Und so hat dann die KI gelernt, wie Beethoven zu komponieren, also seine melodische Dramatik und seine imponierende Dynamik und seine virtuose Stimmführung und so weiter und so fort und all das zu imitieren. Die Noten, die dabei rauskamen, hat dann der Komponist Walter Wetzowa zusammen mit dem Bonner Beethoven-Orchester und dem Dirigenten Dirk Kaftan umgesetzt. Ein Auszug daraus haben Sie eben gehört. Raus kam also ein Stück im Stil von Beethoven, das sogar Expertinnen als einen richtigen Beethoven ansehen. Richtig mit Anführungszeichen. Ich bin leider keine Beethoven-Expertin, deswegen müssen wir uns alle mal darauf verlassen, dass diese Expertinnen recht haben. Also was zeigt uns jetzt diese Vollendung Beethovens Unvollendeter? Warum führe ich das jetzt hier an? Ganz einfach ausgedrückt, KI ist aktuell schon offensichtlich in der Lage, Kunstwerke auf Augenhöhe mit den größten KünstlerInnen zu schaffen. Nicht nur eben zeitgenössischen, sondern wie wir hier am Beethoven-Beispiel gesehen haben, auch von den ganz großen alten Meistern aller Epochen. Es gibt auch ganz schöne Beispiele von KI-generierten Beatles-Songs und von KI-generierten Bach-Chorälen und so weiter und so fort. Und das eben nicht nur in Musik, sondern auch in bildender Kunst, also in Bildern und Statuen und Videos und so weiter. Und ganz lange dachte man ja, dass das Wort nicht künstlich generiert werden kann, also zumindest nicht in einer menschenähnlichen Qualität. Also man dachte, dass Gedichte und Songtexte und Romane und so niemals nie von KI gemacht werden können, aber auch das klappt inzwischen richtig gut. Zum Beispiel ein Gedicht, Sonnenblicke auf der Flucht heißt es, das wurde von einer KI generiert und hat unbemerkt einen Gedichtwettbewerb gewonnen. Und das war sogar schon 2018, ist also schon einige Jahre her. Inzwischen sind die Sprach-KIs unglaublich gut. Das haben wir alle im Umgang mit ChatGPT und Co. bemerkt. Und in ein paar Jahren sind die meisten Werke nicht mehr von menschlichen unterscheidbar. Das ist auf jeden Fall jetzt schon absehbar. So, das ist ja an sich super, aber wahrscheinlich nicht für alle. Es ist wahrscheinlich nicht so super für die menschlichen KünstlerInnen. Die müssen sich dann nämlich die Frage stellen, ob sie, also die menschlichen KünstlerInnen, obsolet werden. Das ist mal eine richtig große Frage. Trotzdem will ich jetzt versuchen, in der nächsten, sagen wir mal, halben Stunde eine Antwort auf diese Frage zu finden, die hoffentlich nicht nur mich, sondern auch Sie überzeugt. Also damit wir alle wissen, wo die Reise hingehen soll, mal ein kurzer Überblick, ein kurzer Fahrplan, was uns jetzt erwarten wird. In einem ersten Schritt geht es um die Frage, was ist eigentlich Kunst? Ich spanne da einen Riesenbogen von der Antike, von Aristoteles über Kant bis in die Gegenwart, also 2000 Jahre Kunstgeschichte in 5 Minuten quasi im Schnelldurchlauf. Kleine Vorwarnung, da wird es ein wenig philosophischer, ein wenig theoretischer. Aber ich verspreche Ihnen, es wird nicht langatmig und wir werden es da gemeinsam durchhangeln. In einem zweiten Schritt geht es dann um die mindestens genauso wichtige Frage, was ist eigentlich KI? Keine Angst, ich werde Ihnen da jetzt nicht die technischen Daten runterrattern, sondern mir geht es um KI unter philosophischem Aspekt, also in meiner philosophischen Position sogar. Das kann man auch anders sehen und das sehen auch viele anders. Aber ich meine, dass ich ganz gute Argumente für diese Position habe. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Kritik vorgebracht wird und meine Argumente herausgefordert werden. Also dann haben wir geklärt, was Kunst ist. Wir haben geklärt, was KI ist. Und dann können wir diesen Kunstbegriff, den ich entwickeln werde, auf KI, also so wie ich halt KI unter philosophischem Aspekt definiert habe, anwenden. Und dann haben wir die Lösung. Ob das Kunst ist, was da KI so produziert oder eben nicht. Aber dann wird es erst so richtig spannend. Weil dann im letzten Teil springen wir von der einen philosophischen Disziplin, nämlich der Ästhetik, in eine andere philosophische Disziplin, nämlich die Ethik. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, stellen wir uns heute die ganz, ganz großen Fragen. Und deswegen wird es auch in diesem letzten Teil nicht kleiner. Also in diesem letzten Teil stelle ich mir dann die Frage, was hat das für ethische Folgen, wenn KI Kunst schafft oder wenn Menschen mithilfe von KI Kunst schaffen? Welche ethischen Folgen hat es für die Kulturbranche? Welche ethischen Folgen hat es für die Wirtschaft? Welche ethischen Folgen hat es für uns als Gesellschaft? Und welche Folgen hat das für Sie und welche Folgen hat das für mich? So, und jetzt, wo wir alle wissen, wohin die argumentative Reise hingeht, möchte ich jetzt direkt in die erste Frage starten und die Frage, was ist eigentlich Kunst? Es gibt grundsätzlich zwei Arten, Kunst zu definieren. Zum einen gibt es die empirische, betrachtenden Perspektive und zum anderen ein theoretischer, ästhetischer Kunstbegriff. Die betrachtenden Perspektive geht einfach danach, was Menschen als Kunst ansehen. Das heißt, wenn wir alle gemeinsam durch einen Raum mit Gegenständen laufen, sage ich vielleicht, oh, diese Vase ist ein Kunstwerk, so aufwendig, wie sie bemalt ist und so schön sie anzuschauen ist. Und Sie könnten dann im Gegensatz dazu sagen, wow, dieses Gemälde hier von der Landschaft, das ist ja ein wahres Kunstwerk. Ich kann mich da in diesen Weiten verlieren und es ist ja wunderschön. Aber diese Vase da drüben, das ist ja einfach nur eine Vase. Das ist doch kein Kunstwerk, hä? Und Sie sehen, wenn man nur danach geht, was Menschen für Kunst halten, ist es nicht besonders ergiebig für die Frage, was Kunst ist. Weil dann haben wir so viele Kunstbegriffe wie Menschen, im schlimmsten Fall sogar 7,5 Milliarden. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Und deswegen plädiere ich und auch schon ein paar weniger bekannte Philosophinnen vor mir, also Aristoteles oder Immanuel Kant, für eine andere Herangehensweise, nämlich einen theoretischen, ästhetischen Kunstbegriff. Da geht es dann eben nicht darum, was Leute für Kunst halten, sondern da stelle ich mir eher die Frage, welche Merkmale, welche Anforderungen kann ich an einen Gegenstand oder an ein Ding stellen, damit es ein Kunstwerk ist. Und genau das versuche ich jetzt mal, diese Anforderungen irgendwie sinnvoll herauszustellen. Ganz einfach ausgedrückt, unser Kunstbegriff, den wir in Europa vertreten, der aber auch global super weit verbreitet ist, geht im Grunde bis in die hellenistische Antike zurück. Und da, das ist natürlich jetzt keine große Überraschung, in der Philosophie natürlich auf Aristoteles und Platon. Seit Platon und Aristoteles braucht es zum Kunstwerk vor allem zwei Dinge. Erstens Techne und zweitens Episteme. Sie haben schon gehört, das ist altgriechisch, deswegen erkläre ich es kurz, was ist. Und zwar Techne, das ist das dem jeweiligen Kunstwerk zukommende praktische Vermögen. Also im Bereich der Malerei halt der handwerklich gekonnte Umgang mit Farbe und Pinsel oder im Bereich der Bildhauerei der kunstgerechte Einsatz von Hammer und Meißel. Das ist ja relativ offenkundig. Man muss irgendwas mit seinen Händen in der Regel umsetzen können, um ein Kunstwerk herzustellen. Und daran gebricht es auch den meisten Leuten. Mir zum Beispiel, ich habe da wirklich gar kein Talent für. Das muss ich oft schmerzhaft erfahren. Ich habe einfach dieses praktische Vermögen nicht. Aber Kunst braucht eben über diese praktische Ebene hinaus noch eine theoretische Ebene, die sogenannte Episteme. Was ist Episteme? Das ist im Grunde die geistige Intention, also eine künstlerische Aussage, die Idee hinter diesem Kunstwerk. Und erst eben Techne plus Episteme machen Kunstwerk aus. Wenn ich zum Beispiel nur Techne habe, dann ist es vielleicht ein sehr gutes Handwerksobjekt. Also um beispielsweise einen Stuhl herzustellen, brauche ich eben viel Techne, ich brauche da eben viel praktisches Können. Aber da ist ja keine Metaebene dahinter, sondern es ist halt einfach ein Stuhl, der ein Gebrauchsgegenstand ist. Vielleicht ist er sogar noch ganz schön anzusehen, aber da ist ja keine Intention dahinter, die ich mit diesem Stuhl ausdrücken möchte, sondern es ist einfach ein Stuhl, es ist ein Handwerksobjekt und eben kein Kunstwerk. Und im Gegensatz dazu ist halt nur Episteme auch noch lange keine Kunst. Das merke ich eben immer wieder. Ich habe zwar ganz tolle Ideen und ganz tolle Intentionen, aber wenn man das halt nicht irgendwie praktisch umgesetzt bekommt, dann ist halt kein Kunstwerk, sondern ich kann dann im besten Fall vielleicht ein Essay oder irgendwie einen guten Gedanken fassen, aber halt noch lange kein Kunstwerk. So, und dieser Kunstbegriff, also Techne plus Episteme gleich Kunst, galt ungefähr 2000 Jahre. Und dann kam Kant, dann kam eben auch die Aufklärung, dann kam die Renaissance und in der Aufklärung kam nämlich zu diesen beiden Aspekten noch ein dritter hinzu. Und es hat natürlich auch mit der Epoche an sich zu tun und dem Menschenbild, da ist eben der Mensch, seine Individualität ist in den Vordergrund gerückt. Es ging nicht nur darum, was ist es, sondern auch, wer hat es gemacht. Und für Kant bedeutet das Freiheit. Kunst braucht Freiheit. Damit ist keine praktische Freiheit oder politische Freiheit gemeint. Also auch Menschen im Gefängnis oder die körperlich in irgendeiner Weise unfrei sind, können Kunst machen, sondern es geht wirklich eher um die Freiheit im Sinne von Willensfreiheit. Es geht um die Freiheit im Sinne von Willkürfreiheit, sagen wir in der Philosophie dazu. Und eben dieses Zentrieren von dem Menschen, dem freien Menschen, der Techne und Episteme hat, das war eben ein Kind der Aufklärung und eben auch der Renaissance, dass auf einmal überhaupt dieser Geniekult entstanden ist, dass auf einmal so große Künstler wie Leonardo gefeiert wurden als Stars. Das wurde eben erst durch diesen Shift, durch diesen Wechsel im Menschenbild begünstigt. Und nur dadurch, dass der Mensch frei ist und Freiheit hat, sind überhaupt erst neue Kunstrichtungen entstanden oder konnten überhaupt erst entstehen. Also beispielsweise Kandinsky oder Franz Marc haben, da sieht man es eben ganz offenkundig, haben nur durch ihre künstlerische Freiheit zum Beispiel den Blauen Reiter erst begründet und so halt natürlich auch den Expressionismus maßgeblich beeinflusst. Also nur durch diese Freiheit, ich sag's nochmal, entsteht etwas Neues oder kann erst etwas Neues entstehen. Und das haben wir in der Kunstgeschichte oftmals gesehen. KünstlerInnen brechen durch eben ihre Freiheit mit Normen. Sie brechen mit dem, wie man irgendwas bisher gemacht hat und wie man es vielleicht bis dahin machen sollte. Und so fordern sie uns als Gesellschaft, die eben alle Kunst konsumieren, rezipieren, heraus und weisen im besten Fall sogar noch auf irgendwelche Ungleichheiten in der Gesellschaft hin und bewegen so auch etwas. Also wir können uns merken, Kunst geht nicht ohne Freiheit und man braucht eben noch Episteme und Techne. Damit haben wir jetzt erstmal die allererste Frage geklärt und können direkt zur zweiten Frage übergehen. Sie sehen, es geht hier sehr rasant voran. Und zwar die zweite Frage war auch nicht minder groß. Was ist KI? Ich gehe jetzt eben nicht auf die technischen Aspekte ein. Das können andere viel besser erklären als ich. Das ist jetzt auch nicht ganz meine Expertise als Philosophin, sondern ich mache das jetzt hier wieder mal ganz schön abstrakt. Ich definiere KI quasi ex negativo im Gegensatz zum Menschen. Warum? Weil ich eben auf die Unterschiede eingehen will und meiner Meinung nach diese ganzen Diskussionen um KI nimmt uns die Arbeit weg, KI übernimmt die Weltherrschaft und wir müssen jetzt den Stecker ziehen, weil es sonst zu spät ist und so weiter und so fort. Meistens basieren die auf Utopien oder Dystopien und da fehlt meiner Meinung nach eine realistische Perspektive auf KI und die versuche ich jetzt zu liefern. KI ist im Gegensatz zu Menschen immer eine Input-Output-Struktur. Egal, wie komplex die sein mag. Das heißt also, sie bleibt prinzipiell immer folgendermaßen. Irgendein Input wird eingegeben, irgendwas passiert dann im KI-System, im Programm und irgendwas kommt dann raus. So simpel ist es. Und so simpel ist es prinzipiell, egal wie komplex diese KI auch sein mag. Ohne Input kein Output und das ist sogar der Fall bei Blackbox-Systemen. Was ist die Blackbox? Das heißt eigentlich nur Blackbox, dass wir Menschen den Algorithmus, die KI beziehungsweise auch den Entscheidungsprozess der KI-Systeme nicht erklären können. Und daher eben dieser Name, das ist, als ob wir in so eine schwarze Kiste reinblicken und halt nichts sehen. Das heißt, wir können es nicht nachvollziehen, nicht nachempfinden, nicht erkennen, warum die KI zu welchen Output-Ergebnissen kommt. Und wir Menschen sind im Gegensatz zu diesen Input-Output-Strukturen vor allem eins, wie ich gerade schon gesagt habe, frei. Und ich führe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel an, woran wir das sehen können, dass wir eben frei sind und KI das nicht ist. Also KI schlägt inzwischen oder eigentlich schon relativ lange alle Menschen im Schach. Das heißt also, ob Weltmeister, ob ich am Schachcomputer irgendwo online spiele oder so, KI schlägt uns alle. Aber was KI nicht kann, was schon ein, sag mal, vierjähriges Kind kann, das Kind kann durch seine Freiheit andere Sachen mit dem Schachbrett und den Figuren machen als Schachspielen. Zum Beispiel sein Geschwisterchen abwerfen oder Türmchen bauen mit den Figuren oder daran knabbern oder sonst was, was auch immer Kindern halt so einfällt. Und warum kann es das Kind? Weil es eben frei ist. Es kann sich aus freien Stücken entscheiden, entweder Schach zu spielen oder halt Türmchen zu bauen. Und das kann KI nicht, zumindest nicht aus freien Stücken. Das müsste man ihr eben erst sagen, dass sie vielleicht dieses oder jenes machen sollte. Man könnte dann sie dementsprechend programmieren oder auch irgendwie einen Roboter bauen, der irgendwelche Türmchen bauen kann. Das ist schon alles technisch möglich, aber eben dieser Unterschied ist, Kind und KI bekommen beide die Aufgabe, spielt Schach und KI muss dann leider halt Schach spielen und das Kind kann sagen, nee, überhaupt keine Lust drauf, mache ich was anderes. So, und jetzt kenne ich natürlich auch die üblichen Einwände, die dann immer vorgebracht werden. Ja gut, aber wir Menschen haben ja auch nur Erfahrungswissen. Wir basieren ja auch im Grunde auf Programmierung durch das Umfeld oder auch die Umwelt und die Eltern und die Gesellschaft und so. Und ja, das machen wir ja auch. Wir basieren zu einem, also bis zu einem gewissen Grad oder eigentlich auch bis zu einem sehr hohen Maß auf der Programmierung der Umwelt und der Gesellschaft und der Eltern. Aber zu diesem Erfahrungsschatz und dieser Programmierung, wenn man es mal so ausdrücken möchte, kommt halt eben noch die Freiheit drauf. Und dieses Menschenbild, das ich jetzt hier dem überhaupt erst zugrunde lege und was die Prämisse ist, dass ich halt den Menschen als frei definiere, ist ein humanistisches Menschenbild, das eben den Menschen als frei auffasst und auch als Autor seines Lebens. Und das kann man auch bestreiten und anders sehen. Aber man muss auch sagen, dass unsere gesamte Gesellschaft eigentlich hier und unser komplettes Rechtssystem und so weiter alles im Grunde auf diesem Freiheitsaspekt beruht. Wenn ich sagen würde, Menschen sind nicht frei und haben keine freien Entscheidungsgewalten, haben keine freien Willen, dann wäre es ja absurd, wieso ich in der Jurisprudenz oder vor Gerichten sie zum Beispiel für ihre Handlungen bestrafen sollte oder halt in Rechenschaft ziehen sollte. Also es geht eigentlich nur so. Ohne Freiheit keine Verantwortung, ohne Freiheit keine Schuld. Ohne Freiheit ist eben all das hinfällig, weil ich ja sonst gar nicht anders könnte, als eben das zu machen, wie ich jetzt gehandelt habe. Und wenn alles nur Erfahrung oder halt Programmierung wäre, dann könnte ich ja nicht frei sein. Was KI aber besser als der Mensch kann, ist halt vor allem eines, und das ist, was wir auch beim Schach schon gesehen haben, dass es vor allem Wissen haben. Wissen hat KI eigentlich nicht. Wir sprechen da jetzt eher von Daten oder Informationen. Aber man kann eben sagen, KI kann viel mehr Daten heranziehen, analysieren und auswerten als der Mensch. Das ist vollkommen klar. Aber wir Menschen haben ein Urteilsvermögen. Das heißt also, wir haben Reflexionsvermögen. Wir können Synergien von alleine herstellen und wir können Urteile fällen und Schlüsse aus Informationen ziehen. Und das kann eben KI nicht, egal wie viele Daten sie auch sammelt und ich da einspeise und sie weiß halt eben nicht, was es bedeutet. Also in der KI ist es völlig egal, um das mal so ganz menschlich auszudrücken, ob sie die Daten sammelt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Bushaltestellen es in Berlin gibt oder wie viele Menschen in Berlin ohne Wohnung sind. So, das ist für die KI beides halt eine Zahl. Für uns Menschen ist das natürlich eine sehr unterschiedliche Information. Und wir schließen daraus auch ganz andere Dinge und dann kommen natürlich noch sowas wie Empathie, Gefühle, Intuition und so weiter. Das kommt alles sogar noch dazu, aber das soll jetzt hier mal gar nicht weiter Thema sein. Die sind alle für sich schon riesige philosophische Themengebiete, das können wir jetzt hier erstmal aufsparen. Und damit hätten wir jetzt auch schon die zweite Frage im Schnelldurchlauf beantwortet. KI ist eine sehr komplexe Input-Output-Struktur. Der Mensch ist, zumindest eben in diesem humanistischen, aber auch im kantischen Sinne, zur Freiheit fähig. Und jetzt versuche ich diese beiden Stränge, die wir eben entwickelt haben, also was Kunst ist und was KI ist, zueinander zu führen und zu fragen, kann KI, so wie ich sie halt definiert habe, Kunst, so wie ich sie halt definiert habe, muss man immer hinten dran setzen, weil man es ja eben auch anders sehen könnte. Und rauskommt, nein, Kunst erfordert Freiheit und das kann KI per se nicht. Also nicht nur zum aktuellen Status quo des technischen Fortschritts, sondern prinzipiell nicht, weil sie eben nicht zur Freiheit fähig ist und es auch nie sein wird. So, damit können wir jetzt erst einmal diese ganzen dystopischen und utopischen Narrative über KI, dass wir eben keine menschlichen KünstlerInnen mehr brauchen werden in Zukunft, eigentlich gleich mal ad acta legen. Weil KI ist ein sehr komplexes, ein sehr praktisches Medium zum Kunstschaffen, aber im Grunde, auf der ganz theoretischen Ebene mal gesagt, ist sie halt nichts anderes als ein Pinsel oder ein Meißel oder eine Geige oder halt irgendein Tool, irgendein Werkzeug, mit dem man Kunst schaffen kann. Und die Quintessenz, KI ist keine Künstlerin, selbst zumindest nicht. Der Mensch schafft Kunst und das eben manchmal mit und manchmal ohne KI. So, jetzt stellen sich ja bestimmt die Frage, ja gut, aber KI-Programme wie beispielsweise Midjourney und wie sie alle heißen, also diese Bild-KIs, die spucken uns doch Bilder raus. Was ist das denn dann, wenn es keine Kunst ist? Und da ist meine Antwort, das ist Kitsch und keine Kunst. Kitsch, das kennt natürlich jeder aus dem alltäglichen Wortgebrauch, aber das ist ein richtiger Fachterminus. Kitsch ist ein Werk, das eben kein Kunstwerk ist, sondern leicht reproduzierbar ohne Metaebene, ohne Intention, ohne Aussage dahinter. Und das halt auch sehr gefällig ist, also schön anzuschauen oder einfach ganz nett ist. Das sind zumindest jetzt mal 3 Kitsch-Merkmale. Ein Gartenzwerg ist zum Beispiel Kitsch, ist auch relativ bekannt. Oder ein Landschaftsgemälde mit einem Sonnenuntergang drauf könnte man auch als Kitsch bezeichnen. Weil zum Beispiel der Gartenzwerg soll ja nicht mehr sein, als halt einfach eben nur schön anzusehen und halt irgendeiner Weise Deko liefern. Aber der soll eben keine Metaebene haben und da will mir kein Künstler mit irgendwas mit sagen mit diesem Gartenzwerg, sondern das ist halt eben einfach ein Kitschwerk, um es mal so auszudrücken, und kein Kunstwerk. Und eben der Gartenzwerg ist auch leicht kopierbar und leicht reproduzierbar. Das heißt, ich habe einmal einen Gartenzwerg gemacht, dann kann ich den 20.000 Mal noch kopieren. Beispielsweise die Mona Lisa im Gegensatz dazu kann man gar nicht mal so leicht fälschen, auch wenn es natürlich schon ein paar Leute versucht haben. So, und das jetzt auf KI angewendet. Meiner Meinung nach erfüllen Werke, die einfach so aus der KI kommen, genau diese Kitschmerkmale. Also nochmal ganz, ganz klar ausgedrückt, damit hier jetzt keine Verwirrung entsteht. Mir geht es eben nicht um menschliche KünstlerInnen, die Intentionen haben, die Freiheit haben und die mithilfe von KI ein Kunstwerk schaffen. Also wenn ich als Künstlerin mir bei Midjourney ein Bild generieren lasse und daraus dann noch irgendwas anderes mache und das, keine Ahnung, wie weiterverwerte zu einem Kunstwerk, ganz klar Kunstwerk. Aber diese Werke, die ohne weiteres menschliches Zutun einfach so aus einer KI ausgespuckt werden, das sind für mich eben keine Kunstwerke nach diesem Kunstbegriff, sondern halt im besten Fall einfach nur Kitsch. Aber auch wenn wir jetzt mal diese kunstphilosophischen und ästhetischen Aspekte beiseite schieben, verändert KI den Kunstmarkt. Sie verändert das Kunstschaffen und sie verändert auch, wie wir Menschen über Kunst und in der Kunst miteinander kommunizieren. Und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Teil dieses kleinen Inputs, und zwar den ethischen Folgen, die daraus erwachsen, dass es KI gibt und diese halt auch irgendwie im Kunstschaffen und im Kunstrezipieren eingesetzt wird. Und damit wir uns in dieser sehr komplexen Frage widmen können, möchte ich das ein wenig gliedern, ein wenig aufteilen in folgende Bereiche. Erstens, der Bereich des Kunstschaffens, also kurz gesagt die Frage, wie verändert KI, wie wir Menschen Kunst schaffen? Zweitens geht es dann um den Bereich des Kunstrezipierens, also der Frage, welchen Einfluss haben KI-Programme darauf, wer, wie, wann und wo Kunst anschauen und konsumieren und betrachten und hören und so weiter kann. Und das führt dann eben zu dieser dritten Frage, was macht das mit uns als Gesellschaft, weil wir leben halt in einem kapitalistischen, demokratischen System. Wir leben in einer Welt, die global vernetzt ist. Wir leben in einer Welt voller sozialer Ungleichheiten. Und da kommt jetzt eben ein sehr wirkmächtiges Programm daher, womit wir uns beschäftigen müssen. Was passiert da? Und damit wir zu dieser spannendsten Frage kommen, fangen wir jetzt mit der ersten Frage an, auf der eben die andere basiert. Wie verändert KI, wie wir Menschen Kunst schaffen? Zum einen kann KI dazu führen, zumindest wenn wir sie dementsprechend einsetzen, dass das Kunstschaffen für mehr Menschen zugänglich wird. Bisher hat man zum Beispiel, wenn man Musikerin ist, viel gebraucht, bis man ein Lied veröffentlichen konnte. Von den teuren Instrumenten bis hin zum Tonstudio und Label, das die Musik veröffentlicht und so weiter und so fort und dann noch bewirbt und so. Also man hat sehr viel eine hohe Hemmschwelle gehabt. Heute kann eigentlich jeder Teenager im Kinderzimmer schon Musik produzieren und halt auch veröffentlichen. Das ist natürlich jetzt nicht nur KI schuld oder dank KI, sondern halt natürlich alle digitalen Tools und das Internet und so weiter. Aber durch KI wird es eben noch viel einfacher und billiger und schneller möglich sein. Das heißt, ich muss mir jetzt nichts mehr einspielen lassen von irgendeinem Orchester, sondern ich kann halt einfach das eben bei KI-Programmen mir direkt ausspucken lassen, was ich da möchte. Aber auch Bilder lassen sich mithilfe von bildgebenden KIs, wie beispielsweise eben Midjourney, was ich schon genannt hatte, durch einfache Prompts, also das so nennt man die Eingaben, generieren. Wir erinnern uns, das ist dieser Technik-Aspekt im Grunde. Und wie ich schon gesagt habe, ich kann zum Beispiel sehr schlecht zeichnen und malen. Und da könnte KI mir zum Beispiel helfen, Kunstwerk herzustellen, wenn sie mir eben diesen Part abnimmt. Und was noch hinzukommt, viele Kinder und Jugendliche, die bisher durch ihr Elternhaus oder Umfeld nicht diesen Habitus entwickelt haben, dass sie eben überhaupt den Zugang Zum Beispiel klassischer Musik oder eben auch dem Erlernen von Musikinstrumenten oder Zeichenunterricht hatten, die fühlen sich vielleicht von den digitalen Tools und auch eben KI, weil es ja manchmal so ein kleines Rumgespiele ist, was ja auch Spaß macht, vielleicht viel eher abgeholt und kommen so überhaupt erst auf die Idee, Kunst zu schaffen. Einfach, weil sie ja auch so den ganzen Tag irgendwelche Laptops und Smartphones nutzen und es ihnen einfach so viel naheliegender ist als Medium, als wenn sie jetzt eben ein neues Instrument oder so lernen müssten. Das heißt, das Positive an KI für das Kunstschaffen ist, dass sie Prozesse vereinfacht und effektiver und egalitärer und barrierefreier und billiger machen kann. Das ist jetzt erstmal ein sehr großer positiver Aspekt von KI eben auf das Kunstschaffen. Um das hier ein bisschen ausgewogener zu machen und jetzt auch die Sorgen nicht ganz ad acta zu legen, eine mögliche negative Folge von KI für das Kunstschaffen kann jedoch sein, dass viele Auftragsarbeiten, die heutzutage noch KünstlerInnen zumindest ein gewisses Maß an festen Einkommen irgendwie einbringen, künftig wegfallen könnten. Was heißt das? Viele KünstlerInnen leben ja eigentlich jetzt schon mehr schlecht als recht von ihrer Kunst, muss man leider sagen. Das ist ja auch ein bekanntes Problem in der Kulturpolitik. Und nur um das jetzt mal mit einer Zahl zu veranschaulichen, das Statistische Bundesamt hat in seinem Spartenbericht Bildende Kunst ermittelt, dass mehr als ein Drittel der Erwerbstätigen in der bildenden Kunst 2019 mit weniger als 1.100 Euro monatlich auskommen mussten. Und das ist wirklich nicht viel Geld dafür, dass auch die meisten Kunstschaffenden jetzt mehr als 35 Stunden in der Woche oder so an ihrer Kunst arbeiten oder auch eine sehr lange Ausbildungszeit gebraucht haben. So, und für viele Bereiche, wo Kunst gekauft wird, geht es halt nicht um die KünstlerInnen, die dahinter stecken, sondern einfach nur um das Werk, das halt irgendwo hängt oder steht oder zu hören ist oder zu sehen ist. Zum Beispiel Gemälde in, ich weiß nicht, Arztpraxen oder Hotelfluren oder Büros oder so. Oder auch die altbekannte Kaufhaus- oder Fahrstuhlmusik oder auch im Designbereich irgendwelche Logos und so weiter. Überall dort werden wahrscheinlich künftig KI-Kitschwerke, die auch ohne menschliches Zutun irgendwie entstehen können, die keinem künstlerischen Anspruch entsprechen, hängen und zu hören sein. Und ich muss dafür dann keine Künstlerin mehr beauftragen, sondern setze mich einfach selbst an Midjourney als Ärztin zum Beispiel und prompte und lasse mir da eben so ein Landschaftsbild rausspucken, das ich dann mir einfach auf einer Leinwand drucken kann und in meine Praxis hängen kann. Und da muss ich dann auch keine lästige Kommunikation mehr mit einer Künstlerin haben oder muss auch fast nichts dafür zahlen, ist natürlich auch viel billiger. Und ich habe auch da keine eben Meinung noch oder eigentlich Urheberrechte, sondern ich habe das einfach mir direkt selbst generiert. Und ich glaube, diese Entwicklung wird eben viele KünstlerInnen betreffen, die heutzutage noch irgendwelche Auftragsarbeiten erhalten und davon noch ein bisschen eben von diesem 1.100 Euro monatlich irgendwie machen können. Aber nicht alle KünstlerInnen werden damit kämpfen müssen, sondern meiner Prognose nach nur die, die halt unbekannter und kleiner oder einfach schlechter im Vermarkten sind, je nachdem. Weil wir Menschen haben ja das Bedürfnis nach menschlicher Kunst. Das sehen wir auch an den tausenden Ausstellungen, die oftmals ausverkauft sind. Das sehen wir auch an Theaterbühnen, wo man keine Tickets bekommt. Das Bedürfnis nach menschlicher Kunst ist ja da. Das ist urmenschlich. Aber wir haben vor allem das Bedürfnis nach Stars in der Kunst. Und da ist halt der Markt begrenzt. Also man kann es auch in jedem Kunstsektor an Zahlen schön sehen oder traurig sehen, wie groß der Marktanteil von einigen wenigen KünstlerInnen ist und eben das restliche Stückchen vom Kuchen, das sehr klein ist, müssen sich eben sehr viele Kunstschaffende teilen. Wir wollen ja die großen KünstlerInnen, also sei es jetzt mal irgendwie Taylor Swift in der Musik oder Ai Weiwei oder Juli C. oder sonst wer. Stars in dieser Größenordnung, die werden halt gepusht und gekauft und ausgestellt und gefeiert und die anderen halt nicht. Aber hinter diesem Prinzip steckt da jetzt kein kunstfeindlicher, höherer Plan von wem auch immer, sondern das ist einfach eine logische Konsequenz des Kapitalismus. Und deswegen wird in der Kunst- und der Kulturbranche wird es ähnlich ablaufen wie in anderen Bereichen auch, wo es halt um wirtschaftliche Interessen geht. Also einige wenige MonopolistInnen beherrschen den Markt und im Gegensatz dazu kleinere AkteurInnen, die werden verdrängt oder halt verschluckt von diesen großen MonopolistInnen oder sie kommen halt erst gar nicht mehr hoch, was natürlich auch ein Faktor ist, wenn einfach der Markt schon quasi gesättigt ist oder aufgeteilt ist, dass man es gar nicht mehr schafft, da irgendwie noch sein kleines Stückchen vom Kuchen sich abzuschneiden. Aber jetzt fragen Sie sich bestimmt, das hat doch eigentlich gar nichts mit KI zu tun oder da ist jetzt nicht mehr KI schuld. Und das stimmt natürlich komplett, da ist KI nicht schuld dran oder macht das nicht, sondern eben der Kapitalismus ist schuld oder das kapitalistische System und die Prozesse. Aber KI wirkt halt für dieses Prinzip quasi als Brennbeschleuniger. Also es wird einfach noch eben diese unglücklichen Tendenzen gesellschaftlich um ein Vielfaches verstärken. Und was man schon sagen muss, dass halt ein paar Kunstformen, die müssen schon bangen. Also viele nicht, fast keine. Aber jetzt mal nur um ein Beispiel zu nennen, SynchronsprecherInnen ist, glaube ich, kein zukunftsweisender Job mehr. Also ich glaube, bald können wir mithilfe von KI die Originalstimmen der SchauspielerInnen uns direkt übersetzen lassen. Da brauchen wir dann eben keine deutschen Alternativstimmen mehr, wie es jetzt heute noch der Fall ist. Aber auch da werden wir vielleicht noch eben einen Rufus Beck, das ist eben diese Hörbuchstimme von Harry Potter, der ja auch inzwischen absoluter Star ist, die werden wir noch haben. Aber insgesamt wird halt das wahrscheinlich jetzt kein Job mehr in Zukunft sein, wie der jetzt eben heute noch umgesetzt wird. Und eben jetzt, wie wir daran sehen, natürlich wird KI auch einige Tätigkeiten beim Kunstschaffen automatisieren, die wir einfach dann nicht mehr als Menschen machen werden. Aber das ganze Berufsgruppen aussterben, das ist eben meiner Prognose nach bei nur sehr wenigen der Fall. So, und damit haben wir jetzt erstmal die erste Frage einmal beantwortet, obwohl man dazu natürlich noch eine Menge sagen könnte. Aber wir lenken jetzt mal die Aufmerksamkeit vom Kunstschaffen auf das Kunstkonsumieren, auf das Kunstrezipieren und damit die Frage, welchen Einfluss haben KI-Programme darauf, wer, wie, wann, wo Kunst anschauen, konsumieren und betrachten und hören kann. Und die Frage, welchen Einfluss haben KI-Programme, also KIs darauf, wer, wie, wann, wo Kunst anschauen, konsumieren, betrachten und hören kann. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Also eine Riesenchance, die ich da sehe, ist, dass KI dazu beitragen kann, dass der Kunstzugang egalitärer wird. Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen können durch unterstützende KI-Tools auch besser dann und oder auch mehr Kunst rezipieren. Wenn ich zum Beispiel sehbeeinträchtigt bin, kann ich mir dann Kunstwerke beschreiben lassen. Und da gibt es natürlich viele praktische Tools auch für andere Einschränkungsarten. Und zusätzlich dazu könnte beispielsweise auch mithilfe von KI es Menschen möglich sein, dann, die sich sonst Kunst oder Kunst rezipieren einfach nicht leisten können, dass ihnen eben Kunst zugänglich gemacht werden kann. Also ich könnte mir zum Beispiel dann zu Hause am Computer mit Hilfe eines KI-Programms die Pyramiden von innen anschauen und das zum Beispiel dann auch so, wie sie eigentlich mal aussahen und nicht nur diese Ruinen, die es jetzt heute noch gibt. Also man sieht, das ist nur ein blödes Beispiel vielleicht, aber KI eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Kunstbildung, beispielsweise auch in der Schule. Und so könnte dann die Kunstwelt viel von ihrem elitären und exkludierenden Charakter verlieren. Also KI kann Kunst für alle ermöglichen, mal ganz plakativ gesagt. Wir müssen sie halt eben nur dazu einsetzen. Und das nur ist hier in ganz großen Anführungszeichen gesetzt. Aber das ist genau der springende Punkt, der uns eben auch zu dem dritten Aspekt führt, also nämlich zu den Folgen von KI auf unsere Gesellschaft. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen ein paar Forderungen entwickeln, um diese möglichen Risiken einzudämmen. Also zuallererst brauchen wir KI in staatlicher Hand. So in etwa wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also KI-Systeme müssten in öffentlich-rechtlicher Hand entwickelt und veröffentlicht werden. Und diese Systeme sind eben nicht den kapitalistischen Marktinteressen von Privatunternehmen unterworfen und dienen da halt nur zur Gewinnmaximierung, sondern werden halt dafür eingesetzt, dass wir BürgerInnen gebildet werden und unterstützt werden und dass eben die Barrieren aufgehoben werden. Und zweitens, das folgt dann eigentlich in direkter Verbindung dazu, brauchen wir KI-Disclaimer. Das heißt also, es muss einfach gekennzeichnet werden, wo mit KI gearbeitet wird und wo KI drinsteckt. Also eigentlich wie so ein Biosiegel auf dem Apfel oder so. So eine KI-Wassermarke auf allen Produkten zumindest, oder man muss irgendwie drunter schreiben oder so. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wir sehen nämlich immer wieder, dass wenn das nicht geschieht und zum Beispiel man davon ausgeht, dass ein Kunstwerk aus Menschenhand gemacht wurde und danach heißt es auf einmal Edge, es war eigentlich nur KI, dann fühle ich mich als Mensch irgendwie hinters Licht geführt. Und das führt eben zu Unmut, das ist nicht gut. Aber wenn wir halt transparent damit umgehen würden, mit dem KI-Einsatz, und dann wissen wir, wo und wann und in welcher Weise vielleicht sogar KI eingesetzt wird und es gibt eben keine bösen Überraschungen, wie bei diesem KI-Gedicht, dessen Wettbewerb gewonnen hat, das ich am Anfang genannt habe, dann könnte es dazu führen, dass wir insgesamt auch mehr Anerkennung und Verständnis für KI in der Gesellschaft haben. Und diese KI-Disclaimer würden dann auch in zweiter Instanz dazu führen, dass menschliche Werke ohne KI quasi ex negativo hervorgehoben werden. Das heißt also, es könnte auch wieder quasi dadurch, dass man sieht, was KI ist und was eben nur menschlich ist ohne KI, dass wie so ein Qualitätssiegel für das Urmenschliche wird, eben, dass wir eben die menschlichen Werke sehen können. Und das Argument, ja, aber das ist ja nicht umsetzbar, ist meiner Meinung nach kein Argument, weil dann könnte man nie irgendwelche Gesetze einführen und sagen, irgendwie, wir verbieten Klauen, weil, ja gut, Leute werden ja trotzdem klauen. Ist, finde ich, kein gutes Argument. Aber das soll jetzt hier nur am Rande erwähnt sein, weil das sonst immer hervorgebracht wird als Kritikpunkt. So, und das führt uns jetzt zum dritten Punkt, also meiner dritten Forderung. Ist auch ganz simpel und ist ein ganz altes, leidiges Lied. Und zwar, das können wir jetzt alle schon mitsingen, Bildung. Wir müssen bei den Kleinsten unserer Gesellschaft anfangen, dürfen aber auch bei den ältesten Generationen nicht aufhören, dass wir da eben alle mitnehmen und halt nicht nur programmieren lernen und darüber sprechen, was ist KI und was kann KI, sondern wir müssen eben auch gemeinsam darüber sprechen, was kann schiefgehen oder wo sind die Chancen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich halt als Ethikerin da natürlich ein Interesse dran habe. Nee, ich bin der festen Überzeugung, dass wir viel mehr auch über die ethischen und vielleicht sogar ästhetischen und sonstigen Folgen von KI auf unsere Gesellschaft sprechen müssten und die besprechen müssten. Und da müssen wir eben auch alle Stakeholder, also das heißt alle Betroffenen, mit ins Boot holen und niemanden exkludieren. So, und mit diesem kurzen Plädoyer schließe ich jetzt auf meinen Vortrag. Was nehmen wir mit? Erstens, KI ist ein praktisches Tool zum Kunstschaffen. Es gibt ganz tolle Beispiele von eben, wo Menschen mit KI großartige Kunstwerke geschaffen haben. Zweitens, KI kann auch dazu eingesetzt werden, dass mehr Menschen Kunst konsumieren können. Aber wir müssen aufpassen, dass eben KI in diesem kapitalistischen System, in dem wir halt mal so leben, so gefressen wird eigentlich, dass es halt Nachteile für eben die Kunstschaffenden und die Kunstrezipierenden und im Grunde die gesamte Kunst- und Kulturbranche haben wird. Und damit sage ich vielen Dank für das Zuhören und für das Mitdenken.
Bildung und Medienkompetenz, das ist nicht nur allein wegen KI super, super wichtig. Das kann man in diesem Jahr voller Wahlen nicht oft genug sagen. Das war ein Vortrag der Berliner Philosophin Dorothea Winter. Und ich finde, da waren wirklich viele gute Impulse zum Mitdenken mit drin. Ja, und damit schließen sich die Hörsaaltüren wieder für diese Folge. Die nächste wird natürlich auch wieder sehr spannend. Wir bleiben beim Thema KI. Dann geht es darum, wie wir mit ChatGPT oder Gemini und Co. bei Prüfungen umgehen, an der Uni vor allem. Also, sollte die Verwendung von KI bei Klausuren verboten werden? Oder ist das vielleicht Quatsch, weil das ja eh nicht aufzuhalten ist? Ja, sollten wir stattdessen nicht eher Regeln dafür schaffen, wie Studierende, Auszubildende und SchülerInnen KI verwenden dürfen und ihnen, ja, viel wichtiger noch beibringen, wie das überhaupt sinnvoll geht? Ja, wir könnten auch darüber diskutieren, ob wir etwa Prüfungsordnung und auch Lehrpläne modernisieren müssen, weil die, ja, ehrlicherweise ganz oft veraltet sind, schon ohne KI und der heutigen Realität gar nicht mehr so richtig entsprechen an vielen Stellen. Ja, alles super wichtige Fragen und ein super wichtiges Thema. Hört es euch an, lasst euch inspirieren. Ja, und ganz zuletzt an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr Themenideen habt oder Wünsche, wenn ihr tolle RednerInnen kennt, die ihr gerne mal im Hörsaal hören wollt oder vielleicht auch selbst zu einem spannenden Thema forscht und mal einen Vortrag dazu halten möchtet, meldet euch bei uns. Wir prüfen das wirklich total gerne und vielleicht kommt euer Vorschlag oder sogar ihr selbst auch dann mal in den Hörsaal. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.